Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast, einem Live- und Tech-Special. Und ich freue mich, ich darf wieder zu Gast sein beim René Findenick. Hallo.
Hallo.
René, der Technikexperte von der Tageszeitung heute. Und das bringt uns auch gleich zum Thema. Wir reden heute wieder über Technik und das ist dieser Tage ja auch nicht verwunderlich, dass ich schon wieder zu Gast sein darf bei dir, denn in Barcelona findet gerade der Mobile World Congress statt. Jetzt fragt man sich, was machen wir dann im noch immer recht kühlen Wien und warum sind wir nicht in Barcelona? Ja, und wir arbeiten da in Wien, irgendwas machen wir gerade falsch. Aber letztes Jahr war ich dort und konnte mir das mal anschauen. Du warst in den letzten Jahren das eine oder andere Mal dort. Das ist schon ein Mekka für alle, die ja irgendwie was mit Technik-Gadgets Richtung Mobilfunk zu tun haben. Egal ob neue Smartphones, Smartwatches und dann so ja verrücktes Zeug wie biegsame Monitore, Roboter, Drohnen. Da gab es wirklich jede Menge. Letztes Jahr war es schon so, dass KI wirklich auf jeden Stand groß prangte. Es war wirklich kein Stand ohne AI dort. Ja. Das war heuer nochmal, glaube ich, deutlich stärker. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Mobile World Congress besprechen und alles ins Detail gehen. Das wird die Sendung absolut sprengen. Da gibt es eh jede Menge News, sowohl bei dir, bei heute.at als auch bei mir. Aber wie sieht's denn aus? Was war denn dein persönliches Highlight in dem Jahr?
Also muss man natürlich sagen, da werden ja tausende Sachen präsentiert und leider geht dann auch vieles unter, was vielleicht techmäßig spannend ist. Aber was für mich das Interessanteste war, weil wir ja auch recht Smartphone-affin sind, waren die neuen Xiaomi-Geräte. Also im Jänner haben ja so gut wie alle anderen Hersteller ihre Flaggschiffe präsentiert. Da haben wir uns zur Podcastaufnahme getroffen. Jetzt im März geht's weiter und jetzt legt auch Xiaomi nach mit der neuen 15er-Serie ein Basismodell, wobei Basis und Anführungszeichen, das ist ein richtig gutes Flaggschiff, ein kompakteres Flaggschiff. Und natürlich dem riesigen Ultra-Modell. Und ich glaube, die zwei Smartphones waren für mich vom MWC das große Highlight.
Du hast es schon angesprochen, im Jänner sind wirklich viele vorgeprescht und haben ihre Spitzenmodelle nicht in Barcelona jetzt gezeigt, sondern eben schon im Vorfeld. Eine der Firmen, die das gemacht hat, war Honor. Die haben wir trotzdem groß eingeladen nach Barcelona, große Pressekonferenz und ich war gespannt, weil das Magic Pro 7 war schon da und war angekündigt. Magic 7 Pro, so, dass wir es richtig aussprechen. Große Pressekonferenz und ich hab das auch gecovert am vergangenen Sonntag und die haben einiges abgeliefert. Unter anderem, was sie schon Samsung und Google gemacht haben, 7 Jahre jetzt dann Updates, das ist ein Brett. Also wie gesagt, nach 7 Jahren sind wirklich die meisten Smartphones durch, würde ich mal sagen, selbst wenn sie gut behandelt werden.
Vor allem ist es eine Kampfansage an Samsung und Google, die jetzt Android-mäßig den Markt einfach dominieren. Dass jetzt ein chinesischer Hersteller sagt, so, das können wir auch und bieten genauso langen Update-Zeitraum für Betriebssysteme und für Sicherheitsupdates an. Das ist schon eine sehr starke Ansage an die Konkurrenz.
Definitiv, also sie sind jetzt wirklich im Spitzen-Premium-Modell von Google gelandet und haben auch da einfach die Premium-Gemini-Features anscheinend und auch dementsprechend den langen Support. Ist eine coole Sache, sonst haben die auch einiges halt da wirklich gezeigt. Etwas, das ich schon in Slowenien im Jänner gesehen habe, war die Deepfake-Erkennung beim diversen Videocalls und so weiter, wo uns auch vorgeführt wird, wie das funktioniert. Also man kann es mit Masken machen und so weiter und eben auch mit KI-Gesichter drüberlegen und dass man es erkennt, hat es ihnen in den letzten Monaten ja einige Skandelchen gegeben drumherum. Und da ist dann eine Software, die wird dann demnächst freigegeben werden und die wird das automatisch erkennen und warnt dich, wenn das Gesicht nicht akkurat ist.
Das ist ja genau das Spannende bei Honor. Sie nutzen zwar also als Basis die Google-Technologie, machen aber sehr viel Eigenes draus, wie von dir die angesprochene Deepfake-Erkennung. Und da wird noch sehr viel mehr kommen. Also Honor hat aber von ganzen Betriebssystemen und so, baut zwar auf Android, aber setzt dann eigene Ideen um wie Parallel Space. Portal und die ganzen Sachen. Und was bei Honor auch interessant ist, es hatte die große Ankündigung gleichzeitig gegeben, man möchte nicht einfach nur Smartphone- und Technologiehersteller sein, man möchte halt richtiger KI- und Technologiegigant werden, der
und Roboter.
und Roboter. der irgendwie in allen Bereichen da federführend dabei ist.
Genau. Ein bisschen Hardware gab es dann doch noch, eine neue Smartwatch und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, da halten wir uns jetzt gar nicht lange drauf auf, weil da müssen wir mal abwarten, was nach Österreich überhaupt kommt von den Sachen. Aber wenn was kommt, dann werden wir auf alle Fälle ausführlich überall berichten. Es gibt aber nicht nur News vom Mobile World Congress. Ja, wer da schon öfter zugehört hat, der René, der testet neue Smartphones am laufenden Band. Und wenn ich jetzt bei mir schaue, welche Smartphones in den letzten Wochen die meisten Zugriffe haben, wenn wir News gemacht haben und wirklich über jeder Videospiel-News, dann fällt mir ganz schnell ein, der Name Nothing. Und da gibt es gleich zwei neue Telefone, die erscheinen jetzt gerade oder in wenigen Wochen, je nach Modell. Und der René hat beide schon längere Zeit testen können. Es gibt auch schon Testberichte und so weiter bei ihm. Und sie liegen beide vor mir, nämlich die Nothing 3A-Serie.
Nothing Phone 3A,
Nothing Phone genau. 3A-Serie. Und das ist eigentlich verwunderlich. Vorher war immer so, dass eigentlich vorher die normale Flagship-Version kam und dann die A-Version, die abgespeckte Version für The Rest of Us, sage ich jetzt mal. Diesmal ist es umgekehrt. Wir bringen als erstes das günstigere Mittel Feldmodell und setzen dann hoffentlich noch eins drauf im Laufe des Jahres.
Da dürften auch Fans im Vorfeld ein bisschen enttäuscht gewesen sein, weil es hat irgendwie so gut wie jeder erwartet, es kommt jetzt das neue Flaggschiff von Nothing. Ist es dann nicht geworden, das hat man recht schnell gewusst, weil Nothing hat da eine ganz eigene Marketingstrategie gehabt und so gut wie alles eigentlich im Vorfeld preisgegeben. Also anfangs hat man gewusst, es kommt was, dann war jeder gehypt, es kommt das neue Flaggschiff. Dann ist recht schnell klar geworden, nein, es wird die Mittelklasse, die A-Serie. Und dann ist eigentlich alles nacheinander schon vor der richtigen Vorstellung bekannt gegeben worden. Also das Design, die Kameraausstattung. Eigentlich hat man ja bis zu dem Tag schon, wo es präsentiert worden ist, alles gewusst, was diese Telefone ausmacht.
Ja, ja, inklusive Preis und alles wussten wir eigentlich, weil manche Händler haben es dann schon geleakt gehabt und so, es war vorbei.
Was jetzt nicht weniger spannend die Geräte macht, muss absolut, ich sagen, weil sie liegen da vor uns und schöne preislich hat sich jetzt zum Vorgänger nichts verändert. Technisch hat es aber doch einen ziemlich großen Sprung gegeben. Und was das Verwunderliche für mich bei dem Ganzen mal auf den ersten Blick ist, optisch schauen ja die zwei Modelle sehr, sehr anders aus. Mhm. Technisch handelt es sich ja bis auf Kleinigkeiten fast um selber Gerät.
Ich würde es nicht Kleinigkeiten nennen, ja, weil da sind manche Sachen drinnen, die ich in einem Mittelklasse-Telefon so noch nicht gesehen habe.
War jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, war aber jetzt auf die Unterschiede bezogen
zwischen den beiden Modellen. Du hast recht. Also man kann ruhig auch zum Kleineren greifen, wenn man auf verschiedene Sachen keinen Wert legt. Ja, also da hast du absolut recht. Und die Ausstattung ist für Mittelklasse wirklich absolut nicht nur brauchbar, sondern ja, für viele wahrscheinlich mehr als ausreichend. Wir reden davon bei beiden von einem 6,77 Zoll AMOLED LTPS, also mit unterschiedlichen Frequenzen ansteuerbaren OLED-Display, das wirklich gute Specs hat. Also das 3000 Nits findet man in der Mittelklasse nicht so oft, ja. Und es ist eben zwischen 30 und 120 Hertz ansteuerbar, also sprich, welchen Content ihr anzeigt, kann das Telefon auch die Frequenz runter oder rauf fahren, bei Spielen eher höher. Wenn er was liest und statischen Inhalt hat, eher runter, ist eher augenfreundlich und spart noch Akku. Also ich glaube, da hat man schon Dinge, die man vor kurzem nur in der absolutensten Oberliga gefunden hat.
Genau, es gibt auch einen eigenen Gaming-Modus, der dreht die ganze Abtastrate dann sogar auf 1000 Hertz.
Okay.
Das ist wirklich bei der Bedienung super flüssig läuft. Beim Schutz setzt Nothing vermutlich aus Kostengründen jetzt auf Panda-Glas statt auf Gorilla-Glas, dürfte jetzt aber wenig Unterschiede in der Praxis machen, wenn es um den Schutz gegen Kratzern und so weiter geht. Wir haben tolle Stereo-Lautsprecher, das ganze Gerät. Also wir haben auch, was man jetzt bei ziemlich allen Modellen sieht, wir haben einen flachen Bildschirm, wir haben einen etwas breiteren flachen Rahmen. Das ist das, was man jetzt eigentlich momentan bei allen Flaggschiffe und Mittelklasse-Geräte sieht. Und als Prozessor kommt Snapdragon-Prozessor zum Einsatz. Das ist der 7S Gen 3. Mhm. Da haben wir auch im Test die Leistungstests gezeigt. Also man ist da wirklich gut in der Mittelklasse einfach dabei. Das Ganze ist leistungsmäßig jetzt in etwa auf der Höhe vom Samsung Galaxy Ultra S21. Also ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wir vergleichen da immerhin ein Mittelklasse-Gerät mit einem ehemaligen wirklich, wirklich guten Flaggschiff.
Erstens das und zweitens ist dieser Prozessor, ich habe mir das kurz vor der Sendung angeschaut, einfach auch gut abgehangen. Heißt in dem Fall nicht, dass er alt ist, sondern das sind ja weiterentwickelte Versionen dieses Prozessors, der damals drinnen war. Und das heißt, der ist viel, viel effizienter, als er damals war, als er im Samsung Ultra drinnen war vor einigen Jahren. Also sprich, ja, das hilft natürlich, die Akkuleistung dementsprechend auf den Boden zu bringen, die man sich erwartet.
Und vor allem hat man dadurch auch jetzt den Update-Zeitraum ein bisschen erweitern können. Da sind wir jetzt mittlerweile bei drei großen Betriebssystem-Updates und 6 Jahren Sicherheits-Updates. Also da hat sich ja genauso wie bei der Technik was getan, bei den Nothing Phones.
Absolut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Unterschieden, was noch nicht kein Unterschied ist, das können wir noch dazu sagen. Beides sind IP64 zertifiziert, also gegen Staub und Nässe geschützt. Und beide haben die berüchtigten Glyphen auch auf der Rückseite. Also generell, ich bin ein großer Fan dieser Designsprache, und das schaffen sie wirklich. Das ist jetzt das dritte Jahr, 3,5 Jahre sind die am Markt, ja. Und das wurde schon von einigen Herstellern kopiert, ja. Aber in Wirklichkeit auf dem Mainstream-Markt sind sie da, haben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und du siehst es auch. Selbst wenn du kannst mir einfach einen Screenshot schicken und ich würde sagen, das ist so ein Nothing, ja, mit der Designsprache im Betriebssystem von dem Nothing OS, das ist schon.
Absolut. Eine coole Sache. Das zieht sich bei ihnen halt komplett durch. Also allein die Verpackung ist schon so einzigartig, dass man da wirklich.
Aber man muss sie nicht mehr zerstören wie in den letzten Jahren.
Das stimmt.
Ja?
Das stimmt.
Also es war immer grausam, ein Nothing Phone auszupacken, weil man musste eigentlich immer die Verpackung ziemlich zerstören. Das ist jetzt ja nachhaltiger, sag ich mal.
Jetzt kann man sich die Verpackung ins Regal stellen. Ja.
Oder es weiterschenken mal oder so.
Aber weil du sagst, die Unterschiede, es gibt nicht viele. Wenn wir ganz bei den Details anfangen, dann haben wir mal beim Pro-Modell, also es gibt zwei Modelle, das 3A und das 3A Pro. Während ich beim Basismodell Dual-Nano-SIM-Unterstützung habe, kommt beim Pro-Modell auch eSIM-Unterstützung dazu.
Mhm. Also es ist durchaus nützlich, wenn ihr öfter im Ausland seid, im Nicht-EU-Ausland und euch entweder eine eSIM billig, günstig checken wollt. Also
genau. Was ich jetzt erwartet hätte, ein Unterschied beim Akku, den gibt's gar nicht. Also beide Geräte haben einen 5000 mAh Akku, der mit 50 Watt kabelgebunden geladen wird. Kabelloses Laden gibt's in beiden Fällen nicht. Mhm. Da hätte ich mir jetzt eigentlich einen Unterschied erwartet, jetzt wenn schon nicht bei der Größe vom Akku, dann zumindest in der Ladeleistung. Aber nein, das ist komplett ident bei beiden Modellen. Was sich aber unterscheidet, ist die Frontkamera und eine der dreifach Hauptkameras. Bei der Frontkamera, da sind wir recht schnell durch. Also da hat das Basismodell schon ziemlich starke 32 Megapixel in der Frontkamera verbaut. Beim Pro-Modell sind es dann sogar 50 Megapixel. Klingt jetzt am Papier viel, in den Tests hat es jetzt nicht den großen Unterschied gemacht, muss ich sagen. Also am Tag wirklich bei beide sehr, sehr schöne Selfie-Fotos. Da würde ich jetzt auch behaupten, wenn man die nebeneinander legt, dass man jetzt mit dem freien Auge kaum einen Unterschied sieht. Deutlicher wird es in der Nacht. Da hat dann doch das Pro-Modell die Nase vorn. Aber generell sind die Unterschiede da sehr klein, was die Qualität von den Bildern betrifft. Größer wird der Qualitätsunterschied dann, wenn man auf die Hauptkamera schaut und Gemeinsam haben die beiden Modelle 50 Megapixel Hauptkamera und 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Und die dritte Kamera unterscheidet sich dann. Beim Basismodell habe ich eine 50 Megapixel Telefotokamera und beim Pro-Modell habe ich eine 50 Megapixel Periskop-Telekamera. Klingt jetzt trotzdem ziemlich gleich, wenn man jetzt also wirklich sehr vereinfacht die Unterschiede zusammenfassen wollen. Was macht den Unterschied aus? Ich habe etwas besseren optischen Zoom beim Pro-Modell. Also beim Basismodell zoome ich optisch zweifach, beim Pro-Modell dreifach. Habe bei Pro-Modell einen größeren Digital-Zoom von 60-fach, was beim Basismodell 30-fach ist. Plus die Zoom-Qualität generell digital ist halt beim Pro-Modell dann deutlich besser. Also je höher die Zoom-Stufe wird, desto deutlicher fallen dann die Unterschiede
aus. Aber es liegt natürlich daran, dass er auch mehr optische Daten kriegt durch das Periskop. Bevor wir da jetzt kurz weiterreden, was wir noch nicht gesagt haben, den Preis. Vielleicht fällt das ist durchaus relevant jetzt. Ja. Was kostet mich das Normale?
Das Normale hat sich jetzt im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert. Also da sind wir weiter beim Einstiegsmodell bei 329 Euro. Mhm. Einstiegsmodell heißt da, es gibt ein Modell mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. 379 wären dann für die bessere Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256
GB internem Speicher. Ein wirklich cooler Preis für dieses Telefon, das der oberen Mittelklasse sich positioniert, ja. Und jetzt, da gibt es keinen Vergleichspreis natürlich, weil erstmal gibt es ja eine Pro-Version.
Genau, und bei der Pro-Version gibt es ja nur ein Modell. Also da sind wir auch bei 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher. Da sind wir bei 459 Euro.
Ja. Kannst du dich erinnern, dass es schon einmal unter 500 Euro eine Periskop-Kamera gab? Weil das finde ich, darum habe ich mich auch jetzt nach dem Preis jetzt drum wollte ich den reinbringen, ja. Weil das ist ja wirklich so ein Feature, das gab's, ich glaube, wir waren die ersten, die das ja gehabt haben und dann zieht sich das durch, ja. Und ist ja auch wirklich cool, dass, also wir haben das noch nicht gesagt, wenn diese Kamera normal eingebaut wäre, würde die sehr weit rausstehen. Jetzt würde einer sagen, ja, es gibt eh den Kamerabuckel. Nein, wir reden da jetzt wirklich, wir haben das vor kurzem bei einem Event gesehen, von mehreren Zentimetern, wo die Kamera rausstehen wird. Sprich, kann man nicht verbauen eigentlich. Ja. Und deswegen macht man den Trick, man hat in dem Kamerabuckel drinnen die Kamera. Und wenn man hineinschaut, sieht man das auch. Sieht so aus, als wird das tief hineingehen. Das geht mit einem Spiegel und der legt das um. Sprich, die Kamera liegt eigentlich im Gerät drinnen. Und wird dann umgebrochen mit einem Spiegel hinaus ins Freie. Ein ziemlich cooler Trick, ingenieurstechnisch, ja, ist jetzt etwas, das halt immer mehr reinkommt, kennt man aber noch immer nur von Flagships. Jetzt erstmal in der Mittelklasse.
Wir haben vorher länger überlegt, also uns ist, glaube ich, in Baden kein Modell in der Mittelklasse eingefallen, dass das bisher
so. Also zum Einstiegspreis natürlich, wir wissen ja, dass oft Spitzenmodelle dann nach einem Jahr oftmals ja im Mittelklassepreis schon sind oder nach eineinhalb Jahren. Also das ist mir schon bewusst, ja. Aber für was Neues ist das schon beachtlich, was da Nothing
auf jeden Fall,
hineinsteckt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wo wir haben ja auch da mal im Vorfeld ein bisschen diskutiert, warum gibt es jetzt zwei Modelle? Ja? Ist ihnen das nur passiert oder war das Absicht? Ja? Und ich glaube, es ist ihnen passiert. Ja? Dass sie einfach gesehen haben, man kann da echt coole Sachen hineinstecken, aber dann sprengen wir einfach den Preispunkt, den die Leute vom Einstiegs Mittelklasse Nothing erwarten. Und darum haben sie halt ein Pro-Modell gemacht, dass sie halt dann noch immer die 500 nicht reißen, aber dann halt trotzdem
und das 100
könnte, drauflegen können.
Das, ne? Könnte vielleicht auch den Designunterschied erklären. Ja. Also wenn wir da auf die Rückseite schauen, das Phone 3a sieht fast gleich wie der Vorgänger aus. Also eine Kamera ist dazugekommen und unter der transparenten Rückseite, diese ganzen Elemente, die zu sehen sind, die sind jetzt in neue Formen angeordnet. Also Nothing versucht ja nach eigenen Angaben immer irgendwie so U-Bahn-Karten von verschiedenen Städten abzubilden. Aber im Großen und Ganzen schaut das ja schon, eigentlich, man wird wissen, dass es der Nachfolger vom 2A ist. Beim 3A Pro dagegen, das schaut ja ganz neu aus. Also Nothing hat das selber.
Aber nur die Kameraeinheit, sonst ist es ja identisch.
Genau.
Ja, also von der Anordnung der Elemente, ja, wie du erst schon gesagt hast, U-Bahn-planartig, ja, und Schrauben. Das ist wie das typische Nothing-Design. Transparent, einzelne Metallabdeckungselemente, Schräubchen sieht man, also die typische Designsprache. Aber der Kamerabuckel sieht ganz anders aus. Ich habe gar nicht mehr Kameras, aber eine andere Anordnung und eben einen deutlichen Kamerabuckel liegt an dem beschriebenen Periskop-Ding, weil das kriege ich sonst nicht unter.
Genau, aber Nothing wäre nicht Nothing, wenn sie das nicht irgendwie philosophisch ein bisschen umschreiben würden. Und da hat es halt geheißen, wenn man von oben drauf schaut, soll das ein bisschen so das Design einer Getränkedose sein, beziehungsweise Konservendose. Kann man jetzt mit viel Fantasie so
naja, sehen. Naja, ich meine schon, das ist der Verschluss und ich meine, dass der Ring ein bisschen so drüber ist, ja, das also wenn man es weiß, sieht man es. Ja, das, da gebe ich dir recht. Ja.
Wenn es angesprochen
wird. Wenn man es nicht weiß, ist der Kamerabuckel.
Aber gehen wir nochmal zurück kurz zur Kamera von Pro. Was kann diese Periskop-Telekamera auch noch? Ich habe da einen eigenen Makromodus, den ich mit einer normalen Tele-Linse vom 3A nicht umsetzen kann. Und das heißt wirklich, wenn ich es nutzen will, kriege ich da wirklich tolle Makroaufnahmen. Also nicht nur, wenn ich mit dem Handy jetzt ganz nah an irgendwas rangehe, sondern auch im Zoom, dass ich da gleichzeitig in Zoom-Stufen Makroaufnahmen machen kann. Mhm. Und das hat sich im Test wirklich, wirklich toll gezeigt. Also da kriege ich wirklich sehr, sehr schöne und scharfe Fotos. Für spezielle Situationen sage ich dazu, aber wenn ich solche Situationen gern fotografiere, dann schaffe ich das mit dem Basismodell nicht.
Ja, also generell, das glaube ich, das, was man auch als Fazit hier, wenn mich jemand fragt, welches soll ich mal nehmen, dann würde ich sagen, ist dir Foto, ist das wirklich das wichtigste Feature bei dir, ist Foto machen und du willst trotzdem unter 500 Euro ausgeben, dann hol dir die Pro-Version. Reichen dir hin und wieder Schnappschüsse und die sollen wirklich gut ausschauen, dann reicht dir wahrscheinlich die normale Version auch, weil eben, wenn du egal, ob du spielst, Filme schaust, telefonierst, textest, was auch immer du mit dem Smartphone sonst noch machst, ist es egal, welche Version du hingreifst.
Genau, und insgesamt von der Bewertung muss ich echt sagen, beide Kameras sind für die Preiskasse wirklich, wirklich gut. Also da macht man mit dem Basismodell überhaupt nichts falsch. Wenn ich natürlich sage, ich nutze ständig Zoom, dann würde ich auf jeden Fall zum Pro-Modell greifen. Wenn ich sage, mir reicht ganz normale und gute Fotografie, das Basismodell hat auch super also Hauptkamera teilen sich ja die zwei Geräte, bis auf ganz, ganz wenige Details. Also da gibt es in den Mini-Details gibt es dann doch Unterschiede, aber jetzt nichts, was den großen sichtbaren Unterschied bei der Hauptkamera ausmachen wird.
Du hast ja schon ein bisschen gesprochen über die Kamera. Das eine ist die Hardware, das andere ist natürlich die Software. Lass uns ein bisschen über die aktuelle Nothing-Software reden. Es gibt ja auch noch etwas Besonderes hardware-technisch. Es gibt einen zusätzlichen Knopf.
Ja, genau, also das ist am Gehäuse. Man kennt ja die Nothing-Phones auf der einen Seite. In dem Fall, wenn man von vorne auf den Bildschirm schaut, auf der linken Seite sind die Lautstärke-Tasten. Auf der rechten Seite ist der Einschaltknopf. Ist ein sehr eigenwilliges Design, sage ich jetzt einmal, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, super zu bedienen. Und jetzt haben wir unter der Einschalttaste auf einmal eine neue Taste und jeder hat sich gefragt, was bitte soll das sein? Natürlich dreht sich's wieder, aber nicht vollkommen, aber natürlich dreht sich's auch wieder ein bisschen um künstliche Intelligenz. Was macht diese Taste? Kurz gesagt, die nennt sich Essential Key. Und wenn ich die Drückung kurz halte, kann ich Bildschirm- oder Audioaufnahmen machen. Was passiert mit diesen Bildschirm- oder Audioaufnahmen? Nothing hat im System eine eigene Übersichtsseite geschaffen, die nennt sich Essential Space und die sammelt einmal im ersten Schritt diese Aufnahmen, dass ich sie jederzeit wiederfinde. Jetzt kann man sagen, ich kann ja genauso einen Screenshot machen und habe das in den Fotos drin. Ja, aber erstens muss ich die abgelegten Sachen dann nicht suchen, sondern habe sie gesammelt auf einem Platz und muss nicht die Fotogalerie jetzt zu dem Datum durchscrollen, wo ich den Screenshot gemacht habe. Zweitens passiert mit diesen Aufnahmen auch noch was, und zwar die Software analysiert das, was ich da aufgenommen habe, und gibt mir dann Ratschläge oder Tipps dazu. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Ich fotografiere oder ich erfasse über diesen Essential Key einfach, sagen wir jetzt, ich will in den Urlaub fliegen, such Flüge, lege mir die gefundenen Flüge einfach ab über den Essential Key in diesem Essential Space und kriege dann nach einer kurzen Zeit auf einmal eine ganz kurze Zusammenfassung mit, im Durchschnitt kosten die Flüge so und so und am besten wäre an dem und dem Tag fliegen, da ist es am günstigsten. Oder ich schaue ein Hotel durch, da sagt mir dann auch gleich, wann die Zimmer am günstigsten wären. Das kann ich wirklich für so gut wie alles. Ich kann einfach, wenn ich auf der Straße gehe, ein Foto von einem Veranstaltungsplakat machen, lege das dann auch im Essential Space ab und auf Wunsch kann mir das ganze Ding dann eine Erinnerung erstellen für einen Terminkalender an dem und dem Datum findet das Festival statt. Oder ich lege meine Wetterseite dort ab und kriege dann eine Warnung, Vorsicht, morgen soll es regnen oder ganz heiß morgen oder Ozonbelastung ist hoch.
Hast du es getestet, wie gut funktioniert das jetzt schon?
Es funktioniert jetzt mal, und das sagt Nothing selber, das soll man bitte berücksichtigen, es funktioniert sehr gut auf Englisch. Auf Deutsch gibt's noch Schwierigkeiten bei der Zusammenfassung, also dass das wirklich ein flüssiges Deutsch ist. Gib aber auf jeden Fall das Versprechen und die Garantie, dass das auch demnächst perfekt funktionieren wird. Aber wir sind bei dem ganzen Ding trotzdem, und das sagt Nasinger selber, komplett im Anfangsstadium. Also was da alles dann im Endeffekt möglich sein wird, das wird jetzt über die nächsten Wochen und Monate schrittweise ausgerollt werden. Plus, was ja Nasinger bekannt ist, jetzt auch beim Gerätedesign und so weiter, das Ganze wird auch gemeinsam mit der Community entwickelt. Also viele... Ich glaube auch, so gut wie alle Erstkäufer von dem Gerät zum Startdatum kriegen den Zugang zu diesem Beta-Programm und können dann natürlich gleichzeitig Wünsche, Anregungen und so weiter einreichen. Das soll dann auch berücksichtigt werden. Gehe davon aus, dass das auch wirklich so sein wird, weil bisher haben ja die Fans wirklich da viel mitreden können, was jetzt auch Gerätedesign und so weiter betrifft. Aber trotzdem kurz gefasst, wir sind da im Anfangsstadium, aber es ist interessant, was jetzt schon funktioniert und es funktioniert halbwegs gut.
Absolut. Und man kann sich auch darauf verlassen, dass da noch einiges kommt. Also wie gesagt, es gibt das Update-Versprechen, aber bei Nothing ist ja wirklich so, dass selbst die erste Generation bekommt noch neue Features rein und so weiter, sprich, da kommt noch einiges rein. Und ich glaube schon, auch mit der neuen Taste und mit den KI-Features, das ist schon so ein Testlauf auch hin zum großen Dreier, dass er noch irgendwann kommen soll, wo ja wirklich auch der Firmengründer bei jeder Gelegenheit sagt, das ist ein KI-Phone, das da wirklich das, ja, der Next Step halt sein soll und nicht nur das Marketing-Sprech. Wir haben das ja bei Honor eh zuerst schon besprochen, auch die schaffen es ja da wirklich einen Mehrwert zu liefern. Samsung hat da Features gezeigt, ja. Also ich glaube, die Zeit ist reif, dass wir da einfach Features sehen, die dann uns wirklich im Leben auch weiterbringen. Ich glaube, das ist generell so, dass 2025 gefühlt so ein Jahr ist, wo diese Tools, egal ob jetzt am Desktop oder am Smartphone, noch mehr Mehrwert bringen. Es ist 2024 war cool und 23 schon, aber das war eher so, hey, magisches Pony, hüpf mal drüber, ja, und alle sagen, wow, Wahnsinn, ja, was die KI alles kann. Und in Einzelfällen hat es auch schon auch Arbeitserleichterungen gebracht, natürlich. Aber ich glaube, jetzt, vor allem gibt es so viele Services jetzt und jeder will seine 15 Euro haben im Monat, ja, eigentlich für die Pro-Features. Ich glaube, wir werden sowohl in Software als auch in Hardware jetzt einfach sehen, dass da auch so ein, ja, es geht weniger darum, jetzt viel zu machen, als einzelne Sachen zu machen, aber die so gut, dass du einfach sagst, okay, das spart mir in meinem Leben so und so viel Zeit, das gibt mir die Produktivität oder mehr Freizeit oder was auch immer, ja. Und ich glaube, das ist das, was wir da sehen werden. Und ich glaube, Nothing ist da gut mit dabei. Honor genauso, Samsung auch, also da. Bin gespannt, was kommt.
Du hast noch ganz kurz die Taste angesprochen. Auch die soll übrigens dazulernen über die nächsten Wochen und Monate. Also Nothing hat dort zum Beispiel schon angekündigt, dass demnächst verfügbar sein soll. Wenn ich die Kamera-App offen habe, dass das auch als zusätzlicher Auslöser fungieren kann. Wird jetzt aber nicht die Ausmaße zum Beispiel von diesem Capture-Button von Apple annehmen, dass ich da wirklich auch zoomen kann und so weiter. Also wird dann eher Auslöser oder irgendeine speziellen Kamerafunktionen auslösen. aber jetzt nicht die breite Funktionspalette haben, dass ich mit einem Knopf jetzt alles erledigen kann. Aber es soll genauso gut noch andere Funktionen geben, die schrittweise dann ausgerollt werden, und viele werden die Macher selber noch nicht kennen. Das wird auch von der Community noch angeregt werden. Aber bin ja auch gespannt, was mit der Taste dann noch alles möglich sein kann.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt, weil, wie gesagt, da ist auf alle Fälle viel Potenzial drinnen. Ja, fein. Wie gesagt, kannst du einschätzen, wann das Dreier kommt? Hast du irgendwas gehört?
Überhaupt nicht. Also es, wie anfangs erwähnt, es hat ja, glaube ich, so gut wie jeder entweder schon Ende letztes Jahr oder halt Anfang dieses Jahr erwartet. Irgendwie gibt es da wenig Ankündigungen. Nothing ist ja bekannt dafür, dass eigentlich mit Ankündigungen sehr locker umgegangen wird. Also ich glaube, wenn da irgendwie was fix wäre, würden wir das schon wissen, dass zumindest im Monat, in dem was passieren soll.
Aber das Dreier ist ja auch, ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch sehr hoch, weil das Einser war mal, okay, es war der erste Wurf. Ja, wir wissen ja, dieser Firmengründer war ja vorher bei OnePlus, hat dort ja einiges in Gang gesetzt, ja, dann eben die neue eigene Firma, ein eigenes, also das ist Kopfhörer, dann ein eigenes Telefon, was jetzt noch nicht perfekt war, aber trotzdem sehr beachtlich war, mit den Glyphen, mit dem eigenen Betriebssystem, Oberfläche und so weiter, mit der Philosophie, die er von Anfang an ja nach vorne getrieben hat. Ja. Das Zweier war eigentlich dann wirklich das Telefon, wo er sagt, okay, alles, was irgendwie nicht gepasst hat am Einser, wo man es noch Wünsche hat, da haben sie überall dran gearbeitet. Ja. Mhm. Die Software war auch da zum Starten und nicht dort, wo sie sein musste, aber da kam ja dann ziemlich schnell ein großes Update und alles super. Das Dreier ist jetzt, glaube ich, wirklich das, wo sie aufschließen müssen. Ja, also drum glaube ich auch dieses Vorsichtige, drum auch dieses Erobern des Mittelfelds gleich mit zwei Modellen. Und jetzt das Dreier, das haben wir schon öfter erlebt. Das erste iPad, okay, war beachtlich. Das zweite, viel, viel besser. Und das dritte, da müssen wir dann nicht nur viel, viel besser sein, sondern anders sein, weil einfach dünner und so weiter und von der Oberfläche her auch. Also ich glaube, das haben wir einfach so oft gesehen, das dritte muss dann einfach erobern. Und das, da glaube ich, deswegen auch ich glaube, sie sind einfach nicht so weit, die waren nicht fertig.
Aber wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass es auf jeden Fall heuer passieren wird.
Ja, ich schätze mal spätestens Spätsommer, Herbst.
Ist ja schön, dass man Flaggschiffe dann mal im restlichen Jahr sieht und nicht alle im Jänner und im März.
Mal sehen, vor allem kommt ja wahrscheinlich auch noch dann wieder ein Nachfolger von der noch günstigeren Linie von ihnen. Da haben sie auch einiges noch, wo Updates sicher kommen werden. Wir reden aber heute nicht nur über Telefone, sondern wir haben auch wieder Kopfhörer für euch. Und sowohl der René als auch ich haben die Huawei FreeArc getestet. Ja, schon wieder Huawei-Kopfhörer, kommen ja wirklich laufend neue Modelle, und ich finde das ziemlich spannend, ja, weil auch die sind wieder mal was Neues von ihnen in einem neuen Formfaktor. Es sind nämlich frei liegende Kopfhörer wieder. Jetzt einer sagt, ja, da gab es doch von Huawei schon was, ja. Vor gut, ich glaube, ein Jahr waren die Free Clips dann die ich sehr liebe, und aber nicht im Freien trage, sondern nur zu Hause. Das waren auch eben freiliegende Kopfhörer, sprich, ihr steckt euch nichts in die Ohren, sondern der Gehörgang ist eigentlich offen, und es liegt davor der kleine Lautsprecher, und die Free Clips, die haben halt ausgesehen wie große Ohrringe, und die finde ich wirklich vom Klang her fantastisch. Die verwende ich eigentlich im täglichen Einsatz zu Hause. Das sind meine Büro-Kopfhörer, die ich fast den ganzen Tag trage und die ich sowohl mit dem PC verbunden habe, als auch mit dem Smartphone, als auch mit dem Steam Deck, als mit der Switch. Also das ist wirklich, die switchen hin und her im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kann man die FreeArc wieder freiliegende, aber ein ganz anderes Design, nämlich ein Bügeldesign.
Weil wir den Sprung jetzt von Nothing zu Huawei gemacht haben. Nothing hat ja auch so ein Modell rausgebracht mit dem Nothing Ear Open. Unterscheiden sich jetzt doch beim Design deutlich. Aber ist spannend. Im ersten Moment schaut man sich das Ding mal an und denkt sich, wow, schaut jetzt, also wenn man die kleinen Buds kennt, die fast im Ohr verschwinden.
Also allein die Ladeschale ist doppelt so groß wie alles andere,
was... Also da wird schon schwer mit einstecken in die Hosentasche.
Es geht. Also ich habe große Hosen, also Hosentaschen. Also das ging schon. Ja, so groß sind es nicht, aber es ist halt wirklich fast doppelt so groß wie die normalen Ladeschalen. Liegt halt dran, dass es dieses Bügeldesign ist. Also man setzt die auf wie den Bügel von einer Brille und
Also um es zu erklären, man hängt sich halt diesen Silikonbügel, also vom, wenn man jetzt das den Kopfhörer selber Button nennen, da geht ein langer Bügel weg, den Bügel hängt man sich quasi übers Ohr und dieser Butt bleibt dann quasi vor dem Ohr, also da gibt es einen Luftabstand dazwischen, bleibt da hängen. Wobei hängen jetzt so klingt, als wäre das Ganze komplett unsicher. Ich glaube, du hast getestet, ich habe es getestet. Bei mir war so, das Ding hält wirklich, wirklich fest,
also
ohne jetzt irgendwie zu drücken oder unangenehm zu sein.
Wenn mich jemand fragen würde, welche Kopfhörer kannst du mir empfehlen für Radfahren zum Beispiel?
Ja, Radfahren, Laufen.
Radfahren, Laufen, jeden anderen Sport und so weiter. Das sind die richtigen. Also wie gesagt, gerade beim Radfahren, du willst dir nichts im Ohr stecken haben, weil du willst ja die Autos hören, ja. Auch wenn du nicht in ihr, aber dieses normale Design hast, ja, wo eben die Gospel im Ohr drinnen steckt, ja, ist das ja alles nicht gut, wenn halt wirklich daneben Autos fahren. Du hörst hier alles. Das ist ein Vor- und ein Nachteil. Ja, sage ich ganz ehrlich, ja, für alle Szenarien sind die nicht geeignet, weil ich bin gerade Zug damit gefahren, funktioniert eigentlich auch so gut, aber man muss natürlich ein bisschen lauter drehen als mit normalen In-Ears, ja. Die sind super. Man hat keinen Druck im Ohr, du hast eben nichts im Ohr stecken, der Gehörgang ist komplett frei, du hörst alles, ja, was wichtig ist. Hast aber, und das muss man dazu sagen, einen überraschend guten Klang.
Ich glaube, da waren wir beide sehr überrascht, wie sauber und wie gut dieser Klang ist von den Dingern.
Ich war bei den Freeclips schon extrem gespannt, wie die klingen werden, ja, und vor allem, man darf nicht vergessen, von den Freeclips, die haben jetzt nach einem Jahr noch ein Update bekommen, wo die noch einmal einen Bass plötzlich, ich weiß nicht, wo die den Bass hernehmen, ja, die arbeiten natürlich da wirklich viel mit KI, also mit Frequenztricks, dass das so klingt, aber ist mir eigentlich egal, es muss nur gut klingen, ja, und die setzen da nochmal eins drauf, also nicht, ich finde vom Klang, sie sind ganz anders als die Freeclips, sie klingen auch anders als andere Kopfhörer, also nicht, das darf man jetzt nicht anders verstehen, also wenn man sagt, gib mir Kopfhörer, die besonders gut klingen, wo ich klassische Musik höre, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ja. Aber für das, wie die aussehen, wo der Lautsprecher hängt, ja, und was das eigentlich, wie die eigentlich klingen sollten und dürften, da ist man wirklich extrem verwundert. Also auch da wird natürlich mit sehr viel KI und so weiter gearbeitet, dass die Frequenzen so sind, dass es dann halt wirklich sauber klingt. Und sauber ist auch ein gutes Stichwort. Ihr habt die Höhen sehr gut, ihr habt die Tiefen, ihr hört Sprache enorm gut, ja, auch wenn man telefoniert. Es wird wieder über die Huawei AI-App, gibt es die Equalizer, also mit vorgegeben, ihr könnt sagen, okay, das soll auf Sprache, auf mehr Bass, auf mehr Konzertklang und so weiter, das kann man jetzt einstellen. Plus man kann auch selber wieder konfigurieren und das funktioniert extrem gut. Das sind wirklich gute Kopfhörer für den Sport und sind auch günstiger als die Freeclips.
Ja. Also ums erste einzugehen, was du gesagt hast mit der App, ich habe viele Einstellungsmöglichkeiten, ja. Ich habe nicht ganz so viele wie jetzt bei den unter Anführungszeichen normalen Buds, aber ich kann halt den Klang anpassen.
Ich habe keine Geräuschunterdrückung zum Beispiel und
solche. Genau. Dinge, ja. Ich kann auch die Touchsteuerung in gewissen Rahmen anpassen, also wie man es kennt mit wenn ich das Gehäuse berühre, Start, Stopp oder was ausgelöst werden soll. Es fällt natürlich einiges weg, wie du gesagt hast, mit aktiver Geräuschunterdrückung oder natürlich auch Transparenzmodus, weil
oder da wären
den natürlichen Transparenzmodus.
Und ihr habt auch keine passive Geräuschunterdrückung. Aber das wollt ihr nicht. Das wollt ihr in dem Fall ja nicht haben. Ja.
Und aufs Zweite einzugehen, 119 Euro haben wir da als Startpreis. Ja. Wenn man sich jetzt im Netz umschaut, man kriegt sie auf jeden Fall schon für unter 100 Euro.
Und das ist echt guter Preis.
Das ist echt stark für diese Kopfhörer.
Weil auch für diese Geräteklasse. Ja. Also da habe ich selbst Kopfhörer, die schon ein Jahr am Markt sind, ja, sind noch immer teurer. Und wenn man da auch Vergleiche sieht, klingen auch nicht so gut. Ja. Ansonsten fragt sich der eine, wie sind die verarbeitet? Sehr, sehr, sehr gut. Nämlich unter diesen Silikon ist eine Legierung drinnen und laut Huawei, das haben wir jetzt nicht nachgetestet, ja, ist das einige tausendmal gebogen worden. Also sprich, wirkt doch stabil. Also wenn ihr das drauf gibt, die sind sehr leicht.
Ja.
Ich spüre sie ein bisschen mehr. als die Free Clips, die ich wirklich eigentlich, wenn ich die drauf habe, vergiss ich oft, dass ich die drauf habe. Ja. Was dann, wenn man beim...
Aber du merkst, wenn du angeschaut wirst von einem Menschen.
Es ist wirklich True Story. Vor 2 Wochen. Ja, lächeln dich plötzlich beim Supermarkt alle an. Das ist einfach... Dann weißt du, okay, du hast die Kopfhörer noch drin. Das passiert bei denen nicht. Ja, also ich spüre die mehr, aber ich glaube, das ist Gewohnheit auch, ja, weil du halt hinterm Ohr was hast. Aber es ist, wir reden jetzt wirklich von man hat sie halt, aber das, man spürt halt Kopfhörer. Ja, aber das da bin ich echt, also für 100 Euro sind die, wenn man da ein Szenario hat, sprich Sport, Radfahren oder so weiter, sind das eure Kopfhörer?
Weil es mich nicht betrifft, hast du Erfahrungen, wie es jetzt bei Brillenträgern ist, ob das trotzdem geht, dass man die Kopfhörer auch drüber hängt?
Genau. Also ich habe eine Lesebrille und natürlich vorm Monitor habe ich die nicht immer auf, aber doch hin und wieder auf und so weiter. Und da habe ich beides, ich habe da keinen Unterschied eigentlich gemerkt. Ja, ich habe da bei anderen Tests mehr gelesen, es kommt wahrscheinlich auf die Brille an. Mhm. Also ich habe wirklich so ganz, ganz leichte Lesebrille. Und da liegen einfach dann daneben das. Also das spüre ich genauso, als wenn ich keine Brille auf habe. Also ich habe keinen Unterschied. Das liegt aber an der Brille, ja. Ja, das, also gerade für Brillenträger kann es natürlich was sein. Es kann sein, aber dass Brillenträger es sogar noch lieber haben, weil sie es eh gewohnt haben, dass sie einen Bügel da haben, ja. Aber das kann ich schwer einschätzen. Also mich hat es überhaupt nicht gestört, wenn ich beides trage, ja.
Ja, also IP57 haben wir da. Das gegen Staub und jetzt Wasser sehr gut geschützt, ist nicht wasserdicht. Also,
aber Regen geht zum Beispiel.
Ne? Ja, es geht da stärkerer Regen, nur wirklich untertauchen sollte es nicht. Also Schwimmen fällt dann weg.
Genau, ist ein gutes Ding, weil ich habe es gesagt, bei Sport nicht, wenn ihr Schwimmer seid.
Nein, aber wirklich beim Sport, also alles, was jetzt Laufen, Radfahren im Fitnesscenter betrifft, wirklich super. Da muss ich ja keine Sorge haben, dass jetzt irgendwas passiert bezüglich Regen oder Schweiß oder irgendwas. Das Material ist ja, es fühlt sich wirklich angenehm an und gleichzeitig ich kann einfach drüber wischen und was immer da an Staub oder Verschmutzungen ist weg.
Vor allem auch also der Preispunkt ist wirklich spannend. Vor allem, sie haben wirklich hochwertige Materialien, sowohl außen als auch innen. Auch beim Lautsprecher haben sie Materialien verwendet, die verwendet Firmen wie Sennheiser wirklich bei dem 700 Euro Kopfhörern, ja, also da von Legierungen und vom Magnet her und so weiter. Und das zusammen mit der Software bringt halt diesen Sound, der anders klingt, ja. Auch, ich würde ihm auch schlechter als bei Freebirds Pro oder was, aber die kosten mehr und zweitens habe ich im Ohr. Aber für das, wie die liegen, ist der Sound fantastisch.
Vom Preis, man merkt es dann halt, dass ich keine hochauflösenden Codecs unterstützt habe. Macht aber nichts, sag ich jetzt, weil erstens beim Sport, ich glaube, auf das kommt es gar nicht an und zweitens, der Sound ist wirklich so gut, dass ich sage, darauf kann ich gern verzichten, also, zu diesem Preis.
Ich bin natürlich in einem Alter, wo manche Frequenzen schon wegfallen vom Gehör, ja. Aber das, ich glaube auch, ein Jünger würde da keinen Unterschied merken, weil einfach dadurch, dass die nicht isoliert sind, ja, habt ihr einfach, selbst in einem ruhigen Raum, ja, den Raum, ja, der mitklingt, ja, das stört euch eben nicht. Das wollt ihr ja haben, wenn ihr euch solche Kopfhörer
genau, habt. Genau, ich möchte beim Laufen hören, dass jetzt ein Radfahrer hinter mir klingelt oder dass ein Auto nah vorbeifährt.
Oder wenn es bei der Tür klingelt bei mir. Also meine Tür klingelt ist recht leise. Und ich kriege sehr viele Pakete natürlich. Und das ist echt angenehm, wenn ich, egal ob die Free Clips oder die Free Arc, die drin habe, da höre ich die Tür klingeln.
Es ist natürlich die große Frage, schaffe ich damit von der Laufzeit einen Marathon? Und da ist die gute Nachricht, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt...
Also ich schaff's nicht, aber ich glaube, dass du es gerne schaffst, ja.
Also bei mittlerer Lautstärke kommen wir da jetzt mit Wiedergabe auf 7 Stunden ungefähr. Ja.
Also ich schaff's nicht.
Aber man kann. Ist dann ein Motivationsanreiz, es zu schaffen.
Das Gute ist, ja, man kann ja auch schleichen, denn mit der Schale kommt man auf bis zu 28 Stunden.
Genau. Und wir haben da auch wieder so eine Schnellladefunktion, also wirklich ein paar wenige Minuten reichen dann für glaube 2 oder 3 Stunden schon wieder aus.
Und da schaffe ich dann die Marathon-Distanz auch. Gehend halt.
ja, also um das abzuschließen, mit dem Case, mit Ladung, kommen wir jetzt auf rund 28 Stunden Laufzeit. Das ist schon...
Ja. Und das ist in dem Fall auch wirklich realistisch. Also auch das, was ich beim Testen gesehen habe. Weil normalerweise gibt es eine Angabe und dann, wenn man die Noise Cancelling auf die Stufe einstellt, ist weniger. Und wenn man es noch höher einstellt und noch irgendeinen Equalizer hochdreht, dann wird es nochmal weniger und so weiter. Das sind zwar noch immer gute Werte, aber halt nicht mehr das, was angegeben ist. Da ist, gerade wenn es neu kauft, ist es so.
Ja. Nachdem die ganzen Modi wegfallen, kann das jetzt auch wenig verfälscht werden.
Genau, das meine ich.
Da kommt man ziemlich genau auf diese angegebenen Laufzeiten.
Ja, ja, ich glaube, kann man abschließend sagen, ist auf alle Fälle eine Empfehlung, wenn ihr einen dieser offenen Over-Ears gerne kaufen wollt, schaut euch diese Huawei FreeArc an, die setzen da wirklich eins drauf im Moment.
Und du musst wirklich sagen, der Komfort beim Tragen, es ist anfangs ungewohnt, das Anlegen ist ungewohnt, bis man, es ist jetzt aber auch keine Rumfummelei, dass man da die richtige Position findet, sondern das Ding hakt sich quasi eh in die natürliche Position ein, wie es gehört. Und dann nach 5 Minuten, es fällt fast überhaupt, man spürt ein kleines Gewicht am Ohr, weil es drückt jetzt nicht und das ist jetzt überhaupt nicht unangenehm.
So würde ich es auch beschreiben. Ja. Nein, das Schöne ist, es gibt eben so eine Vielfalt an verschiedenen Kopfhörerformen und was da auch ein Vorteil ist, weil oft empfehle ich zum Beispiel einen In-Ear-Kopfhörer und bekomme dann von Lesern das Feedback, die fallen mir da und raus.
Genau,
ja. Also das gibt es ja nicht, egal wie groß euer Ohr ist und euer Gehörgang, es passt immer, weil man kann das so biegen, dass es genau auf euer Ohr passt und das hängt halt dann davor, egal wie eure Ohrmuschel geformt ist und das ist der Vorteil halt an den Telefon, an den Kopfhörern.
Genau. Ja.
Mhm. Passt, super.
Ja.
Ich glaube, wir haben es.
Was erwartet uns dann noch demnächst? Vielleicht noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen.
Bitte.
Also Nothing Phone 3 haben wir angesprochen. Da warten wir, glaube ich, beide gespannt darauf. Was man auch schon weiß, es wird in der gehobenen Mittelklasse wieder was geben. Also bei Google wird ja demnächst ein neues A-Modell erwartet, wo es jetzt noch wenig Infos gibt. Aber so gut wie jeder weiß, da kommt jetzt bis Mitte Jahr irgendwas. Mhm. Hast du noch was du jetzt spannend schaust in den nächsten Monaten? Ich glaube, Vivo hat ja auch noch für Österreich Mittelklasse-Geräte neu
angekündigt. Wird sicher kommen, ja, genau. Haben sie schon offiziell angekündigt, ne?
Ja.
Die V-Serie ist das
bei. Genau, Also bitte jetzt nicht festnageln, aber V50, glaube ich.
Ja, ich glaube, das letzte Mal 4. Egal, also die neue V-Serie, das sind die mit dem Ring und mit dem Licht und also eher für Selfies und Influencer. Und
genau, so. Bei Honor wird ja auch gemunkelt, dass wieder was im Anmarsch ist jetzt angesiedelt zwischen Mittel- und Oberklasse.
Genau. Ich habe noch immer das V3 in Betrieb, da wird ja irgendwann mal ein V4 herflattern, sag ich mal.
Genau, ich wollte gerade sagen, falls Smartphone-mäßig hat sich ja jetzt ein bisschen beruhigt, die ganze Lage, nachdem wir im letzten Jahr
es wurde in Barcelona ein bisschen was gezeigt, ja, also von diversen Herstellern. Ich war ja auch letztes Jahr beim Samsung-Stand, da haben sie extrem viele so Prototypen gezeigt, ja. Zum Beispiel ein aufziehbares Display, das man zusätzlich noch falten konnte und lauter solche Dinge, ja. Und dieses Jahr haben sie sich wirklich sehr konzentriert, was man so hört, auf dreifach faltbare. Also ich denke mal, da werden wir bald von Samsung was sehen. Also nachdem ja Huawei vorgeprescht ist und auch da wird es ja demnächst den Europa-Release geben, wird, glaube ich, von Samsung auch ein dreifach faltbares kommen.
Genau, und wir warten ja auch noch auf Details vom Samsung Edge-Modell.
Ja.
Das zwar jetzt vom Designer mal in etwa präsentiert worden ist, aber da ist natürlich noch nichts bekannt jetzt von technischen.
Aber was ich wirklich gespannt bin, und das wurde auch in Barcelona jetzt nochmal präsentiert, ist die Augmented Reality Brille von Samsung. Mhm. Auf die bin ich gespannt. Mhm. Die im Großen und Ganzen das macht, was die eher glücklose Apple Brille macht, aber halt im Windows und Google Kosmos. Mal sehen.
Ja.
Also es bleibt spannend. Und ja, diverse Ringe kommen auch noch um die Ecke und sonst. Im Videospielbereich die Switch 2. Mal sehen, was sonst noch kommt. René, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Vielen
Sehr
Dank gern. Für die vielen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ja. Ich kann nur allen empfehlen, geht auf die Webseite von heute, dort in den Lifestyle-Bereich, Live-Bereich, danke, und dann auf Technik oder
digital.
Digital. Ich muss es endlich auswählen. Und natürlich auf Shock 2. In beiden Fällen findet ihr dann die relevanten Artikel. Und ich verlinke natürlich auch beides. Also wer sich jetzt nicht gemerkt hat durch das Hin und Her, ich werde beides verlinken. René, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.